Heute haben wir das Thema Mama Burnout.
Lasst euch überraschen, es wird ein ganz kreativer Flow.
Möchtest du ein ganzes Stück?
Ja.
Mutterkuchen. Das schmeckt ja lecker, danke.
Chaos, Kunst und Muttermund. Der Podcast für Kreativität und Mutterschaft.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chaos, Kunst und Muttermund und zu meinem dritten Krisengespräch. Auch meine heutige Gesprächspartnerin hat sehr, sehr viel zu diesem Thema zu sagen. Sie ist Traumatherapeutin, Dozentin, die Gründerin des Helper Circle. Sie hat mehrere Bücher über das Nervensystem geschrieben und erst kürzlich ein ganz neues Buch dazu veröffentlicht, das heißt Nervenstark verbunden, und ist direkt auf der Spiegel-Bestsellerliste gelandet. Zu Gast ist heute Kathi Bonett.
Hallo Ute, schön, dass ich da sein kann.
Hallo. Ja, wir hatten gerade schon eine kleine Panne. Ich habe nämlich vergessen, Recording zu drücken, und wir hatten schon ein ganz tolles Gespräch. Aber zum Glück habe ich vorher die SOS-Übung gemacht, von Kathi entwickelt. Und deswegen, hatte ich keinen Nervenzusammenbruch. Aber wir fangen jetzt einfach nochmal von vorne an.
Ja, und wir sind beide krisenerprobt. Und deswegen gehört das dazu. Über an den kleinen Krisen.
Genau. Ja, apropos Krise. Dann legen wir doch gleich mal damit los. Du begleitest ja Menschen in deiner Praxis, die zu dir kommen, die in Krisensituationen stecken. Und im Hinblick auf diese Erfahrung mit deiner Arbeit, wie definierst du Krise?
Ja, ich glaube, da würde ich es fast mit der Definition von Trauma vergleichen, wobei nicht jede Krise ein Trauma sein muss. Und auch für Trauma gibt es unterschiedliche Definitionen. Es gibt so die ältere Definition, die sagt, dass ein Trauma im Ereignis liegt, also ne, schlimmes Ereignis, und dann hast du ein Trauma. Und neuere Definitionen, die sich mehr am Nervensystem orientieren, die definieren Trauma eher als die Überforderung oder Überwältigung im Nervensystem, also wie dein Körper darauf reagiert. Das bedeutet, du kannst eine Situation haben, die vielleicht hohes Traumapotenzial hat und dann aber eben abhängig von verschiedenen Faktoren, wie endet die Situation für dich, wie kannst du die Überlebensimpulse vervollständigen sozusagen und deine eigenen inneren Ressourcen, der Umgang mit anderen, die Begleitung danach etc. Das sind so ganz viele Faktoren, die darauf Einfluss haben, die im Endeffekt bestimmen, ob du nachher Traumafolge Symptome entwickelst oder nicht. Und gleichzeitig kann es sein, da ist ein relativ kleines Ereignis. Ja, ich habe das jetzt hier so in Anführungszeichen gesetzt, wo man denkt, das kann doch gar nicht so schlimm sein. Und für manche Menschen in manchen Situationen ist es das aber. Ja, da ist deren Nervensystem einfach überwältigt. Ja, vielleicht, weil sie vorher schon viele schlimme Dinge irgendwie erlebt haben und es summiert sich so und dann ist es fast, kommt zum Überlaufen, oder sie haben einfach eine geringe Resilienz oder aus welchen Gründen auch immer. Und dann können sich aus einem relativ unscheinbaren Erlebnis Traumafolgesymptome entwickeln. Und genauso sehe ich das bei Krise. Wie gesagt, ne, nicht jede Krise ist ein Trauma, aber etwas mit Krisenpotenzial sozusagen. Und für die einen ist es eine absolute Krise. Ja, wenn ich jetzt in meine Praxis gucke, wo ich auch viel mit Jugendlichen zu tun habe, die in der Pubertät sind, da ist die absolute Krise, keine Ahnung, wenn das Handy irgendwie verboten wird. Und für eine andere Person ist es ein totaler Segen, ja, wenn das Handy mal irgendwie einen halben Tag aus sein kann. Also das ist wirklich das Erleben davon, was die Krise dann bestimmt.
Spannend, ja. Und wenn ich jetzt merke, ich stecke total fest und ich komme einfach nicht mehr weiter und meine Ressourcen sind erschöpft, was kann ich denn dann tun?
Ja, an der Stelle finde ich es wichtig, dass man, wenn man merkt, oh, ich komme da nicht mehr alleine weiter und auch vielleicht die Kapazitäten der FreundInnen, des Partners, der Partnerin, der Verwandten etc. sind vielleicht auch aufgebraucht oder da gibt es nicht das nötige Fachwissen dazu, dann ist es meiner Ansicht nach absolut erforderlich und wichtig, sich da auch Unterstützung zu holen durch professionelle TherapeutInnen oder Coaches, ja, oder zumindest an Stellen zu gehen, die einem da weiterhelfen können. Also manchmal ist es auch die Hausärztin oder der Hausarzt, die das dann einschätzen können. Hey, hier braucht es ein bisschen mehr als ein Podcast oder Yoga oder eine Gesichtsmaske oder so. sondern da braucht es tatsächlich professionelle Begleitung. Und das ist manchmal gar nicht so leicht, diesen Schritt zu gehen. Aber ich finde genau das Wichtige.
Ja, das hatten wir im letzten Podcastgespräch auch schon, das Thema, dass es ganz viel Mut braucht, diesen Schritt zu gehen, sich Hilfe zu holen. Was denkst du denn, woran das liegt, dass das so viel Mut kostet?
Na, ich glaube, es sind mindestens zwei Faktoren, drei vielleicht sogar, also mindestens, ne, habe keinen Anspruch auf Vollständigkeit an der Stelle. Ich glaube, es gibt einmal gesellschaftliche Faktoren, die durchaus ja noch so eine Stigmatisierung von Therapie auch in sich tragen, ne? Also wenn ich alleine so die Begriffe sehe, die immer noch verwendet werden, jetzt gar nicht so innerhalb meiner Bubble, also ich bin sehr viel von Menschen umgeben und auch jetzt im Rahmen meiner Arbeit, die ich mache, folgen mir Menschen, die haben irgendwie ein Verständnis dafür, hey, ich gehe zur Therapie, das ist relativ normal mittlerweile. Aber es gibt eben große Teile der Gesellschaft, die sagen, hey, ne, ich gehe zum Seelenklempner oder ich habe doch keinen an der Klatsche und ich gehe doch nicht in die Klapse. Also wo so ganz viel Abwertung auch in der Wortwahl alleine drinsteckt oder ne, Burnout, also wo ganz viel Scham auch dahinter steckt. Ich bin nicht mehr leistungsfähig, ich funktioniere nicht mehr. Das mögen sich viele Menschen selbst oft nicht eingestehen und das eben auch nach außen zu kommunizieren, das ist etwas, was ganz oft schambehaftet ist. Und der zweite Punkt, genau zu diesem Gefühl tragen ganz oft, finde ich, die Krankenkassen selbst auch ihren Teil zu bei. Also wenn ich mir anschaue, wenn du eine kassenfinanzierte Psychotherapie machst, dann hast du es wirklich schwerer, eine Arbeitsunfähigkeitsversicherung zu bekommen oder verbeamtet zu werden oder eine private Zusatzversicherung oder eine private Versicherung zu bekommen. Oder es klappt auch gar nicht, ne? Also du wirst da wirklich dann ausgeschlossen von diesen Bereichen. Also ich werde mein Leben lang keine private Zusatzversicherung bekommen oder in eine private Krankenversicherung gehen können, also unabhängig davon, ob ich das will oder nicht, weil ich einfach Diagnosen habe, auf die alles zurückgeworfen wird. Und das finde ich einfach nicht in Ordnung. Also wenn ich mir einen Arm breche, dann gehe ich ja auch zu einer Ärztin oder zu einem Arzt und dann kommt der in Gips und kriegt Behandlungen und hier und dort und schon den ein bisschen und dann heilt der, was der Sinn von Behandlung ist. Und dann kann ich wieder alles mit dem Arm machen. Wenn ich aber jetzt davon ausgehe, ne, wenn ich das mal auf Psychotherapie übertrage, dann wird ja eigentlich gesagt, naja, du hast ja einmal den Arm gebrochen, also alles, was mit Arm zu tun ist, können wir alles nicht mehr versichern. Ja, den Arm braucht man ja irgendwie ständig und wenn du irgendwas mit dem Arm nicht mehr machen kannst, da können wir alles drauf zurück. Ja, dann deine Rückenbeschwerde ist bestimmt, weil dein Arm mal gebrochen war. Das ist ja totaler Quatsch. Und genauso Quatsch, finde ich, ist es, das eben bei Psychotherapie zu sagen. Ja, wenn ich merke, mir geht's nicht gut und ich komme da alleine nicht durch, dann hole ich mir da Hilfe. Und ich meine, wenn ich an gute Psychotherapie glaube, also wenn ich davon ausgehe, dass das, was die Krankenkasse da bezahlt, auch wirkt, dann heilt es auch. Dann verbessert es die Situation und dann kann ich nachher, also ja, da kann ich mich richtig aufregen, dass da diese Stigmatisierung stattfindet, dass man da so ein Label aufgedrückt bekommt, was viele Menschen, die tatsächlich psychische Probleme haben, dazu bringt, nicht in therapeutische Behandlung zu gehen und dadurch erst ja viel mehr Krankenkassenkosten zum Beispiel entstehen, wenn man jetzt diesen wirtschaftlichen Faktor verfolgt. Oder aber auch viel mehr Schaden in der Gesellschaft anrichten. Ja, wenn ich mir vorstelle, die Menschen, die bei mir in der Praxis sind mit Trauma und die ihr Trauma nicht behandeln würden, weil sie dann eben diese Stigmatisierung von sich tragen und die laufen einfach in der Gesellschaft rum, bringen ihre Muster in die Familien, ihre Dysregulation in den Kontakt mit ihren Kindern. Das hat ja wirklich, es kann fatale Folgen haben, wenn das nicht geschieht. Und das finde ich echt einfach ein Unding.
Ja. Es ist auch irgendwie absurd, ne, weil ja gerade die Menschen, die den Schritt gehen, sich therapeutische Hilfe zu holen, die sind ja total verantwortungsbewusst, wie du ja eben gesagt hast, und eben auch mutig. Und das ist ja auch eine Form von Resilienz. Und da kann man ja ganz viel drauf aufbauen. Die sind ja auch offen für Veränderungen. Die können ja auch, die haben ja bereits reflektiert, dass sie Hilfe brauchen. Und da könnte man ja ganz konstruktiv ja weiter drauf aufbauen. Und auch der Stand der Wissenschaft, der sagt ja eben auch, dass Heilung möglich ist. Also es gibt ja die Neuroplastizität, das ist ja mittlerweile einfach, also das ist ja einfach Basiswissen quasi schon. Wieso ist das denn bei den Versicherungen noch nicht angekommen?
Ja, das weiß ich auch nicht. Und genau, ne, das ist bei den Versicherungen nicht angekommen und teilweise eben auch bei den Menschen selbst nicht. Das ist der dritte Punkt, finde ich, der da irgendwie ist. Also die wirklich denken, damit muss ich irgendwie alleine klarkommen und die gar nicht über die heutigen Möglichkeiten Bescheid wissen. Und dann eben, also meine Arbeit, die ich mache, die ist für viele Menschen so, oh wow, krass, ich habe mir nicht vorstellen können, dass es das gibt, dass ich da irgendwie eine Veränderung in mein Leben bekommen kann. Also dieses Wissen, dass es diese Möglichkeiten heutzutage gibt, die hängen natürlich mit Punkt 1 und 2 zusammen, mit dieser Stigmatisierung, ne? Aber dass es diese Möglichkeiten überhaupt gibt und welche Möglichkeiten es gibt und auch, dass es abseits der Gesprächstherapie, der kognitiven therapeutischen Verfahren eben auch mittlerweile körperorientierte Therapieverfahren gibt, die den Körper, die das Nervensystem mit berücksichtigen und für viele Menschen viel, viel hilfreicher sind als die rein kognitiven Verfahren. Das finde ich ist auch noch ein Teil davon, dass viele, die vielleicht schon mal Erfahrungen mit Therapie gemacht haben und dann aber eben, also für viele Menschen sind kognitive Therapieverfahren absolut gut und ausreichend. Ne? Da kann man viel Heilung mitbringen. Aber für manche Menschen und gerade zum Beispiel Menschen mit Trauma, Trauma geschieht im Körper und Trauma kann dann eben auch nur unter Berücksichtigung des Körpers aufgelöst werden. Das schaffst du nicht rein auf der mentalen Ebene. Ne? Und es reicht da auch nicht, das Mindset zu verändern. Und wenn die dann eben ne, von Kassentherapie zu Kassentherapie weitergehen und aber im Grunde gar nicht die richtige Therapieform für sich angeboten bekommen, auch von den Krankenkassen nicht. Also meine Leistungen, die ich in der Praxis bringe, sind PrivatzahlerInnenleistungen. Das heißt, alle zahlen das aus eigener Tasche. Was natürlich für die Menschen, für die kognitive Therapien nicht ausreichend sind, das zu einem absolut privilegierten Luxusgut machen. Ja, wer kann sich das schon leisten? Und wenn man dann irgendwie selbst Schwierigkeiten hat und merkt, oh wow, mein Kind leidet da auch drunter und dann irgendwie 2 oder 3 Kinder hat und die dann irgendwie auch in Therapie gehen, wo es sinnvoll ist, sich drum zu kümmern, dann ist das für viele finanziell einfach überhaupt nicht mehr stemmbar.
Ja, deswegen finde ich es auch so toll, dass es den Helper Circle gibt. Ich habe es ja vorhin schon kurz angesprochen, du hast den gegründet. Und das ist ja ein Netzwerk von Menschen, die mit den SOS-Übungen arbeiten, die Übungen auch an Schulen und Kitas bringen, mit Workshops und Kursen. Und du bildest eben auch SOS-TrainerInnen und SOS-AnleiterInnen aus. Und die bringen das Wissen dann ja auch zu Menschen, die eben nicht so einfach Zugang dazu haben und eben auch auf einer präventiven Ebene, dass man eben auch schon Kindern das näher bringen kann, dass da gleich von Anfang an eben auch ein Verständnis für entwickelt werden kann. Hast du Lust, nochmal zu erzählen, was die SOS-Übungen eigentlich genau sind?
Ja, die SOS-Übungen sind, na, erstmal vielleicht das SOS. SOS bedeutet an der Stelle somatisch orientierte Sicherheit und somatisch bedeutet ja körperlich. Und die SOS-Übungen basieren eben auf der Funktionsweise des Nervensystems, auf unserem Körper. Das heißt, ne, nicht die einzelnen Übungen sind die Magic, die dahinter steckt, sondern die Reihenfolge dieser Übungen. Und sie orientieren sich an dem Konzept von Sicherheit. Also unser Nervensystem ist die ganze Zeit darauf ausgerichtet, fühle ich mich sicher, fühle ich mich nicht sicher oder nicht sicher genug. Und die SOS-Übungen versuchen, das Gefühl von Sicherheit innerlich wieder zu verstärken. und damit den inneren Alarm zu beeinflussen, der vielleicht ziemlich hoch gerade dann bei einer Person ist, und dass dieser innere Alarm dann wieder runterfährt. Und das ist total toll, weil wenn der innere Alarm wieder runterfährt, dann verändern sich Symptome oder Verhalten ganz automatisch. Das heißt, wir müssen nicht sagen, so streng dich an, nicht mehr so rumzuschreien, sondern wir verringern den inneren Alarm und damit gibt es gar keine Notwendigkeit oder weniger Notwendigkeit mehr rumzuschreien. Und man hat viel eher die Möglichkeit, sein Verhalten wieder bewusster zu kontrollieren. Und dafür sind die SOS-Übungen sehr hilfreich. Es ist also eine Abfolge von ganz leicht mitzumachenden Körperübungen, die auf die Funktionsweise des Nervensystems abgestimmt sind, vornehmlich auf ein Nervensystem, was mit einer hohen Mobilisierungsenergie hoch aktiviert ist, also wo der Sympathikus, der für unsere Mobilisierung zuständig ist, ganz aktiv ist. Und da wird das Nervensystem quasi an der Stelle, wo es ist, an die Hand genommen und mit jeder Übung Stückchen für Stückchen wird der innere Alarm ein bisschen wieder runtergefahren, sodass dann ein anderer körperlicher Zustand entsteht. Der innere Alarm ist an einer anderen Stelle und dann ist auch wieder ein anderes Verhalten möglich und Symptome verändern sich ganz automatisch. Und das finde ich eigentlich das Tolle an den SOS-Übungen, dass sie so ein einfaches Tool sind, was man quasi immer mit sich trägt. Man braucht keine anderen Hilfsmittel. Und die Übungen sind eben so einfach, dass selbst Kinder ab 3 Jahren die auch machen können. Erst natürlich mit Begleitung und Anleitung, vielleicht mit Hilfe von Jona, der Schmetterline in meinen beiden Kinderbüchern. Und dann sehr früh eben auch alleine, was einen großen Einfluss auf die Selbstwirksamkeit hat, wenn die Kinder merken, das habe ich jetzt alleine geschafft.
Und die Kinder können sich selber eben auch ihr Umfeld dadurch besser erklären, ne? Wenn jetzt irgendwie ein Elternteil vor Wut ausrastet oder so, können die das viel besser einordnen und können auch dieses Werkzeug quasi ihren Eltern anbieten, was ich auch schon öfter erlebt habe. Also es bringt auch irgendwie Selbstwirksamkeit mit sich, oder?
Ja, absolut. Also die haben ja jetzt noch nicht unbedingt das theoretische Wissen, was hinter den Übungen steckt, ne? Aber wenn dann zum Beispiel so ab Vorschule, Grundschule, da kann man ja dann schon auch ein bisschen Nervensystemwissen mit denen auf kindgerechte Art und Weise teilen. Und dann haben die tatsächlich ein bisschen mehr dieses Verständnis, was da geschieht. Und ich habe es sowohl von anderen Kindern miterlebt, selbst auch bei meinen eigenen Kindern, dass die mir gesagt haben, Mama, hier, mach mal den kleinen Schmetterling, mach mal selber deine Übung.
Super, ja. Ja, und du sprichst auch sehr oft von dem Blick durch die Nervensystemsbrille. Und das finde ich total spannend. Also, dass man einfach mit dem Wissen über das Nervensystem das Verhalten von Menschen komplett neu interpretieren kann und auch dadurch auch ein ganz neues Menschenbild eigentlich entwickeln kann. Was genau ist denn mit diesem Blick gemeint? Und wie verändert sich denn der Blick auf die Welt, wenn wir da durchschauen?
Ja, da kann ich vielleicht ein Beispiel aus der Praxis anbringen. Ich hatte mal ein Kind in der Praxis, Grundschulalter, nicht ohne Grund bei mir in der Praxis, also durchaus komplex traumatisiert. Und in der Grundschule fiel dieses Kind immer wieder durch aggressives Verhalten auf, hat immer wieder nach Aussagen der pädagogischen Fachkräfte dort Prügeleien angezettelt. Und es gab natürlich viele Elternabende, viele Elterngespräche. Und dieses Kind, was ich eigentlich in der Praxis als total hilfsbereit und offen und mitfühlend, empathisch erlebt habe, aber immer wenn es zu diesem Punkt kam, konnten wir da gar nicht drüber sprechen. Es ist sofort innerlich ausgestiegen. Und dann habe ich dieses Kind irgendwann mal gefragt, sag mal, fühlst du dich eigentlich missverstanden? Und das war so ein wirklich war ein Moment, wo sich alles verändert hat. Also die ganze Physiologie des Kindes, der Körperzustand, das hat vorher irgendwie so ziemlich eingesunken vor mir irgendwie gehockt, als wir versucht haben, wieder über so eine Situation zu sprechen. Und auf einmal mit dieser Frage, ob es sich missverstanden fühlt, kam so eine innere Aufrichtung mit dem Blick zu mir und es nickte nur. Und das war der erste Moment, wo dieses Kind sich gesehen gefühlt hat in diesem Dilemma. Und dann haben wir das mal ein bisschen aufgedröselt, denn es hat sich dann rausgestellt, dass diese Situationen, meistens in der Bauecke, in der Schule entstanden sind. Und dieses Kind, wenn es von anderen Kindern zum Spielen eingeladen wurde, dass die oft dann mit Steinen, ne, hier so Baustein, hier kannst du mitspielen, oder ein Auto, hier hast du ein Auto, die das ihm so entgegengeworfen haben. Und wenn ich jetzt mit der Nervensystembrille auf diese Situation gucke und ich weiß, dass ich ein komplex traumatisiertes Kind vor mir habe, dann weiß ich, dass das Nervensystem an einigen Stellen nicht so entwickelt ist wie bei anderen. Dann weiß ich zum Beispiel, dass der ventrale Vagusnerv, das ist unser sozialer Nerv sozusagen, unser soziales Social Engagement System, sagt man im Englischen, unser ja, soziales System, unser soziales Nervensystem, dass der am Anfang des Lebens und in den Folgejahren weniger mit so einer Fettschicht umwickelt wurde. Also man nennt das Myelinisierung. Das sind so Fettringe, die mit der Zeit, wenn ein Kind in einem sicheren und friedvollen Umfeld aufwächst, legen sich da so Fettringe drum, die dafür zuständig sind, komplexe Informationen ganz schnell transportieren zu können. Ja, ist im Grunde, wenn es das nicht gibt, ist das wie so ein analoges Modem. Und wenn es das gibt, ist es Glasfaserleitung. Und gerade bei der nonverbalen Kommunikation, also das, was an Mimik, an Körperhaltung etc. ausgestrahlt wird, das sind unheimlich komplexe Informationen, die unheimlich schnell transportiert werden müssen, damit wir Gesichter zum Beispiel richtig interpretieren können. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dieses Kind hat diese Fähigkeit nicht, ja, das hat, ist eher mit einer Modemleitung unterwegs. Und es hat in seinem früheren Leben sehr viel Gewalt zum Beispiel erlebt. Dann ist diese Situation, wo ein anderes Kind aus der Gruppe einen Baustein oder ein Auto zu diesem Kind wirft mit einer Spieleinladung, wird nicht als solche interpretiert, sondern das wird als Angriff interpretiert. Weil die Hälfte oder drei Viertel der Informationen einfach gar nicht übertragen werden, nicht in der Schnelle. Und es eher als Angriff interpretiert wird, als Spieleinladung. Und dann macht es total Sinn, dass mein Klientenkind aus seiner Perspektive es als Verteidigung ansieht. Ja, die Kinder haben ihn angegriffen und dieses Kind hat sich verteidigt. Mhm. Und gleichzeitig, was dann aber geschieht von außen, mein Klientenkind wurde immer als Anfänger, also ne, du hast angefangen, was soll das? Du bist schuld, hör auf damit. Gleichzeitig wurde aus der Empfindung meines Klientenkindes, wurde es immer wieder von den anderen Kindern angegriffen. Und mein Klientenkind hat es überhaupt nicht verstanden, warum es immer wieder beschuldigt wird und den Ärger bekommt und wieder ne, hier Verbot kriegt, hier nicht mitmachen darf, etc. Wieder ein Elterngespräch. Dabei hat es sich total angestrengt. Aber wenn wir eben mit dieser Nervensystembrille da drauf schauen, sehen wir, dass da zwei völlig verschiedene Perspektiven sind. Wenn wir ohne Nervensystembrille gucken, macht es total Sinn, ne? Das Klientenkind, klar, haut einfach drauf los. Also ist nichts Schlimmes passiert im Außen. Aber wenn wir eben mit Nervensystembrille auf die Situation schauen, sehen wir genau, aha, das Nervensystemkind, das Klientenkind hat sich angegriffen gefühlt. Und verteidigt sich. Macht völlig Sinn. Und das heißt, alleine, also ich gehe manchmal mit in Schulen oder Kitas rein, wenn solche Situationen sind und spreche auch mit den pädagogischen Fachkräften. Ja, und die haben dann eben durch das Aufsetzen der Nervensystembrille dieses Verhalten auch ganz anders einordnen können und haben dann erstens den anderen Kindern aus der Klasse sagen können, hey, vielleicht lädst du das Kind nicht mit Schmeißen ein, sondern ne, sagst, hey, du willst da auch mitspielen. Also eher mit Worten und mit langsameren Bewegungen. Und wenn es dann trotzdem wieder zu so einer Situation gekommen ist, also ne, das war jetzt kein Schnipp und damit war alles vorbei, keine Schlägerei mehr, aber sie haben tatsächlich, sind weniger geworden. Und trotzdem haben sie tatsächlich ja noch ein paar Mal stattgefunden. Und dann konnten die pädagogischen Fachkräfte aber auch anders darauf reagieren. Sie haben das Klientenkind eben rausgenommen und haben gefragt, hey, hast du dich angegriffen gefühlt? Es hat sich gesehen gefühlt. Und hey, lass uns nochmal gucken, ob die wirklich freundlich oder aggressiv aussehen. Ja, lass uns die Zeit nehmen. Und da das Nervensystem vom Klientenkind auch dem Zeit geben, Situationen zu lesen. Und das hat total viel verändert. Das hat vor allem für das Klientenkind insofern was verändert, dass das hat ja gedacht, ich spinne. Ja, ich werde angegriffen und ich werde beschuldigt. Das kann doch nicht sein. Das hatte sowas von Unrecht. Also es ist ein Gefühl von Unrecht in diesem Kind entstanden und niemand hat ihm geglaubt. Mhm. Und das konnte aufgelöst werden. Und das hat ganz viel in meinem Klientenkind verändert.
Wahnsinn, ja. Ja, das muss ja auch ein ganz großes Ohnmachtsgefühl sein. Und dann verstärkt das ja wahrscheinlich noch das Gefühl, nicht sicher zu sein.
Mhm. Ja.
Und wenn man jetzt eine Umgebung schafft, in der sich dieser Mensch sicher fühlen kann, kann das denn noch nachträglich nachgenährt werden, dass dieser ventrale Vagus sich quasi noch nachentwickeln kann?
Ja, das kann bis zum letzten Atemzug, also die Neuroplastizität unseres Gehirns, die ist bis zum Schluss da, das kann immer nachgenährt werden. Das ist natürlich, ne, am Anfang des Lebens, da gibt es diese Phase, wo das echt in so Bam, Bam, Bam Geschwindigkeit geschieht und später dauert das manchmal ein bisschen länger und trotzdem geschieht das, ja. Also das geht ein Leben lang.
Mhm. Aber dafür braucht es wahrscheinlich auch ein Gegenüber, oder? Wie ist das?
Ja, es geht über Erfahrungen. Ne? Es braucht gute Erfahrungen in Sicherheit. Verbindungen gesehen werden, Koregulation. Und das ist manchmal Aufgabe von mir in der Praxis, diese Erfahrungen zu liefern und gleichzeitig auch des Umfelds. Also ich arbeite ja viel mit Kindern und deren Familien und manchmal arbeite ich da tatsächlich mehr mit den Erwachsenen, weil die ja für das Umfeld zu Hause zuständig sind und die viel mehr Begleitung darin brauchen, ihr Kind lesen zu können und ihr Kind sehen zu können und die eigenen Momente der eigenen Dysregulation in den Griff zu bekommen, damit sie ihr Kind besser begleiten können. Ja, also viele, ich sag mal in Anführungszeichen, anstrengenden Verhaltensweisen von Kindern sind ja eher gesunde Reaktionen auf ein anstrengendes Umfeld. Und das verantworten die Erwachsenen. Und deswegen arbeite ich auch ganz viel mit den Erwachsenen.
Mhm. Wow. Ja, man kann ja auch quasi durch die Nervensystemsbrille allgemein in die Welt schauen und gerade leben wir auch in einer Zeit mit sehr vielen Krisen. Also es gibt die Klimakrise, es gibt den Rechtsruck, es gibt ja eine Tendenz zu Autokratie, die immer stärker wird, also global. Und es gibt so viel Krieg und Gewalt auf der Welt. Wie schaust du durch die Nervensystemsbrille auf diese ganzen Themen?
Ja, ich kann da fast eher von meinem Nervensystem erzählen. Ne? Also ich habe auch immer wieder Momente der Ohnmacht, dass ich das Gefühl habe, ich mache hier so viel Regulationsarbeit und versuche so viel in die Welt zu bringen. Und was bringt es denn? Also hat es überhaupt irgendeinen Effekt, wenn da irgendwelche Autokraten, Oligarchen etc. meinen, die Welt zerstören oder an sich reißen zu müssen? Und da komme ich selber manchmal in so einen Modus von Hilflosigkeit und Resignation. Und gleichzeitig hilft mir da eben mein Wissen, um auch wieder einen Schritt daraus zu treten und zu gucken, hey, mein Handel im Kleinen macht sehr wohl einen Unterschied. Ja, erstens für mich, für meine Kinder. Und je weiter ich meinen Radius irgendwie mache, nimmt das dann irgendwann ab. Aber es gibt ganz viele Dinge, die wir im Kleinen tun können. Und dann hilft es mir tatsächlich aus dieser Ohnmacht auch wieder rauszukommen. Ja, ich kann dafür sorgen, dass meine Kinder, also ich habe zwei Jungs, dass die keine Arschlöcher werden. Ja, also mal kurz gefasst. also ab einem, jetzt tragen sie da durchaus Selbstverantwortung für. Jetzt, die sind jetzt 18 und 20. Mein Teil ist jetzt größtenteils abgeschlossen. Jetzt muss ich Daumen drücken, dass das irgendwie gereicht hat. Und ich kann durch meine Arbeit hier, ne, durch die Regulation, die ich in die Welt bringe, sei es in der Praxis, im 1:1, sei es über Podcasts, sei es über Workshops, bringe ich Regulation in die Welt und regulierte Nervensysteme zum Beispiel sind viel weniger anfällig für Populismus. Ja, weil reguliertere Nervensysteme viel faktenbasierter entscheiden und sich nicht von diesen populistischen Themen so vereinnahmen lassen und einfach checken, was da eigentlich, wie der Mechanismus funktioniert. Ne? Da wird Angst geschürt und dann können wir nicht mehr klar nachdenken und wir brauchen kurzfristige Lösungen, die zufällig in der nächsten Wahl, also kurz vor Wahlen, wird das alles immer wieder intensiver. Und da wird Angst geschürt, damit diese populistischen Themen mit der politischen, populistischen Agenda einiger Parteien übereinstimmen. Und da hast du, ne, wenn du das durchblickst, dann denkst du, also dann verzweifle ich zwar manchmal auch wieder an der Menschheit und gleichzeitig weiß ich, okay, mein Tool, wo ich meine Kompetenz drin habe, ne, ich bin jetzt keine Politikexpertin, ich bin keine Friedensexpertin, ich bin Expertin für Selbstregulation. Und das ist ein kraftvolles Tool. Ja, wenn ich einfach dranbleibe und immer schön weiter mich nicht ermutigen lasse, Menschen mit Selbstregulation in Kontakt zu bringen und dieses Wissen weiterzugeben, diese Fähigkeit bei noch mehr Menschen zu entwickeln, dann ist das ein Teil, wo ich aktiv sein kann. Also für mich ist das total politisch, Selbstregulationsfähigkeit in der Welt zu stärken. Ja. Und ne, das hat was mit Resilienz zu tun. Und ich finde, also auch wenn ich mir diese ganzen Autokraten und Oligarchen in der Welt anschaue, wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass viele Menschen nicht in Therapie gehen, obwohl sie es vielleicht notwendig hätten. Also ich glaube, dass einige dieser Menschen mit Therapie sicherlich nicht so geworden wären, wie sie heute sind.
Ja, muss ich erst mal sacken lassen, ja. Mhm. Ja, Wahnsinn. Also ich bin so dankbar für deine Arbeit. Ich durfte selber auch schon so viel darüber lernen und die Welt einfach neu entdecken. Und ich bin auch total froh darüber, dass dieses Wissen immer mehr in die Welt kommt. Ich habe auch das Gefühl, dass das Nervensystemswissen mittlerweile auch irgendwie so im Mainstream angekommen ist, was aber gleichzeitig ja auch die Gefahr birgt, dass es da unseriöse Angebote gibt. Wie kann man denn das erkennen? Was ist seriös, was ist unseriös und wie kann man sich da im besten Fall auch schützen?
Mhm. Ja, ein total guter Punkt. Also ne, wenn ich Social Media aufmache und dann da auf einmal lese, wer alles mittlerweile Traumatherapeutin ist und wenn ich dann aber mal dahinter gucke, dann haben die vielleicht irgendeine therapeutische Ausbildung, Ergotherapie, Physiotherapie, was auch immer, also was tolle therapeutische Ausbildungen sind, gar keine Frage, aber gar nicht unbedingt was mit Trauma zu tun haben. Und wenn ich dann, also das hört sich jetzt ein bisschen sarkastisch an, aber manchmal ist es so, über ein paar Instagram-Posts oder über eine zweitägige Online-Fortbildung was über Trauma gehört habe und so Klickmomente, so, oh wow, ja, jetzt habe ich was verstanden und denken, ja, jetzt bin ich in Trauma ausgebildet, ja, und ich bin ja Therapeutin, also nenne ich mich jetzt Traumatherapeutin, dann kann das ganz schön fatale Folgen haben. Also die Arbeit mit Trauma ist nicht ohne. Also ich habe 7 Jahre Therapieausbildung hinter mir. Ne? Ich habe 4 Jahre Gestalttherapieausbildung, die sehr körperorientiert war, die sehr viele Trauma-Elemente schon mit drin hatte, plus dann zusätzlich nochmal 3 Jahre Somatic Experiencing. Das ist eine fundierte Fortbildung, plus regelmäßige Fortbildungen danach, plus Supervision. Und wenn du mit traumatisierten Menschen arbeitest und da keine Ahnung von hast, und, also ne, das ist einmal das Wissen und die eigene persönliche Erfahrung der Therapeutin oder des Therapeuten, die sind ganz entscheidende Faktoren. Also wenn du keine fachliche Ausbildung hast, dann und du mit traumatisierten Menschen arbeitest, ist die Gefahr der Retraumatisierung total hoch. Ja, dann schickst du die nochmal ins Wiedererleben vielleicht und dann wird das Nervensystem nochmal überwältigt und zack, so schnell kannst du gar nicht gucken. Also da braucht es tatsächlich richtig gute fachliche Expertise. Und das Zweite ist, du brauchst die eigene Resilienz als Therapeutin, um die Themen halten zu können. Ja, wenn dir da jemand von seinen therapeutischen Themen erzählt, ich will jetzt gar nicht hier ins Detail irgendwie gehen, dein Nervensystem reagiert ja auch. Mhm. Und wenn du zum Beispiel eigene Themen hast, die du noch nicht bearbeitet hast, und du dann auf einmal getriggert wirst und dein Nervensystem überwältigt wird, dann ist das für dich als Therapeutin oder als Therapeut oder als vermeintliche Therapeutin genauso schlimm. Ja, es ist für beide Seiten total gefährlich. Und von daher ist gerade in dem Bereich, also ich bin, in vielen Teilen ist mir das ist so ein Zertifikat oder Zeugnis, ne, ob jemand Abi hat oder nicht oder studiert hat oder nicht. In manchen Bereichen ist das Können einfach das Wichtige. Also ne, in meinem Team habe ich da nie groß nachgeguckt, wer welche formalen Abschlüsse irgendwie hat. Da ging es wirklich darum, kannst du das? Das brauche ich, etc. Aber gerade in diesem Bereich, finde ich, lohnt es sich, auf die Qualifikation zu gucken. Wo hast du dein Traumawissen her? Wie viel Erfahrung hast du da drin? Und zu recherchieren, was ist das für ein Institut? Wie lang war die Ausbildung? Ist das ein Wochenendseminar gewesen oder ist das eine dreijährige Fortbildung gewesen mit viel Selbsterfahrungsanteil? Wie viele eigene Therapiestunden waren da vielleicht mit drin? Wie viel Supervision etc.? Das sind alles so Qualitätsmerkmale, die man entweder auf der Internetseite direkt, die man auf der Internetseite direkt überprüfen kann oder auch in einem Erstgespräch nachfragen kann.
Oh ja, und das wäre meine nächste Frage gewesen, ob man sowas erfragen kann.
Ja, würde ich immer machen. Also, genau, absolut. Und wenn man sich selber nicht sicher fühlt mit dieser Person, egal wie viele Ausbildungen die vielleicht hat, und man merkt aber, irgendwas fühlt sich da nicht so nicht gut an, dann hör auf dein Bauchgefühl und such weiter. Das ist auch mit ein entscheidender Punkt. Ne? Also eine Therapie basiert darauf, wie sicher man sich als Klientin, als Klient dort fühlt. Denn wenn ich erstmal gegen diese Angst irgendwie anarbeiten muss, das ist total verschwendete Energie und Zeit und Geld. Wenn ich mich aber mit jemandem sicher genug fühle, dann kann ich therapeutische Fortschritte machen. Und deswegen ist bei mir in der Praxis, am Anfang geht es immer erstmal darum, einen sicheren Raum zu schaffen, also eine sichere therapeutische Bindung aufzubauen. Das hat ganz viel mit Vorhersehbarkeit zu tun, dass Menschen sich auf mich verlassen können, dass wenn ich Termine habe, dass sie eingehalten werden, dass ich nicht, ne, wenn ich um 10 Uhr einen Online-Termin oder Telefontermin habe, bin ich um Punkt 10 Uhr, klingelt bei denen das Telefon oder bin ich um Punkt 10 Uhr da. Oder natürlich bin ich in der Praxis, ne? Und natürlich geschehen mir auch manchmal Fehler und es ist wichtig, dass ich da Verantwortung für übernehme und mich entschuldige. Ja, und wenn sowas nicht da ist, dann kann das manchmal vertraute Muster bedienen und sie fühlen sich vertraut an, aber eigentlich sind das Red Flags im therapeutischen Kontext, wenn sowas geschieht. Also wenn jemand nicht verantwortungsvoll im Kontakt ist als Therapeut oder als Therapeutin. Und da würde ich für mich gucken, ne, was brauche ich eigentlich von einem Therapeuten oder einer Therapeutin? Was sind meine Green Flags und was sind meine Red Flags? Also genauso wie in anderen so zwischenmenschlichen Beziehungen auch.
Mhm. Ja, super, sehr hilfreich. Vielen Dank. Ja, gerne. Und generell, ich bin einfach so beeindruckt, also wenn man schaut, was du schon alles in die Welt gebracht hast, also da sieht man einfach, dass du eine unglaublich große Visionärin bist, aber nicht nur das, du bist ja auch eine Macherin, du bringst deine Ideen ja auch wirklich in die Welt. Was ist eigentlich dein Motor, was treibt dich an?
Tja, das ist eine gute Frage. Also irgendwas in mir, also wahrscheinlich meine eigene Traumageschichte. Ich hatte als Kind einfach keine tolle Kindheit und ich weiß, wie es ist, keine tolle Kindheit zu haben. Und ich glaube, das ist schon auch ein großer Motor, dass ich jede Kindheit, die ich verbessern kann, ist einfach eine bessere Kindheit für ein Kind. Und es macht einen großen Unterschied. Und jedes erwachsene Nervensystem, was sich ein bisschen mehr in die Heilung bringen kann, was Kinder begleitet, verändert auch die Kindheit von anderen Kindern. Ich glaube, das ist ein richtig großer Motor bei mir. Und Unrecht in der Welt, also ich kann einfach dieses Unrecht in der Welt auch nicht ertragen. Und ich gehe dann tatsächlich eher, ne, das ist dann eher, bei mir ist dann eher der Sympathikus aktiviert und ich bin weniger in der Erstarrung oder im Kollaps, sondern in der Aktivierung, in der Sympathikotonenaktivierung. Und ich glaube, was ich habe, ist Mut und wahrscheinlich auch Mut zu scheitern, wo wir beim Thema Krise sind. Und mache die Dinge halt. Und ja, ich glaube, aber der Motor ist glaube ich, tatsächlich, Kindheiten besser zu machen.
Toll. Das finde ich auch einfach doppelt toll, weil Kinder haben einfach keine Lobby. Und deswegen finde ich es immer so Gold wert, wenn Menschen sich für Kinderrechte einsetzen. Ich wollte wieder einen Bogen machen zum Thema Krise, weil du das vorhin auch kurz wieder angesprochen hattest. Wie kommt das denn genau, dass manche Menschen in eine Situation als Krise erleben und andere Menschen das nicht als Krise erleben? Was spielt da alles mit rein?
Ich glaube, ganz viel die eigene Resilienz und Regulationsfähigkeit, was also wie das Nervensystem aufgestellt ist und natürlich die soziale Einbindung, wo kann ich, wenn ich mich selbst nicht mehr regulieren kann, wo kann ich mir auch Co-Regulation zum Beispiel holen? Und dann für manche Momente einfach auch Tools. Ja, also ganz klassisch, also die SOS-Übungen sind ein Tool, die ersetzen keine Therapie oder sowas. Und in meiner letzten Krise zum Beispiel habe ich wirklich gemerkt, wie stark oder wie groß meine Resilienz ist. Ja, wo ich wirklich dachte, wow, jetzt haben sich 20 Jahre Traumatherapie echt mal ausbezahlt. Und ja, ich habe also ganz wörtlich hier bei mir in den Wald geschaut, also ich erinnere mich an einen Tag und es war ein totaler Sturm. Ich saß am Fenster bei mir, habe in diesen Wald geschaut und habe gesehen, wie die Baumkronen hin und her geworfen werden und und die Baumstämme auch geschwankt haben in diesem Wald. Und ich habe echt gedacht, oh wow, also hier geht's echt ab. Und dann sind aber dann so kleinere Äste abgebrochen. Doch die Bäume sind stehen geblieben. Und es hat so in meinem Körper resoniert, weil es da eben auch eine Zeit in meinem Leben letztes Jahr gab, wo es echt ordentlichen Sturm gab und ich in mir diese Baumkronen gefühlt habe, wie sie echt sich diesem Sturm, also sowohl entgegenstellen als auch mit ihm schwingen und die Baumstämme schwingen und gleichzeitig, ich bin stehen geblieben. Ja, da gab es so eine totale Resonanz einfach in mir. Und ich glaube, das hat viel mit einer eigenen Resilienz zu tun, die entsteht, also klar hat die genetische Faktoren, die hat tagesformabhängige Faktoren, aber eben auch, wenn Menschen durch Krisen durchgehen und ich meine, man geht und sie gut meistern. Ja, das heißt nicht, dass das ein easy Spaziergang ist oder immer nur angenehm ist, also im Gegenteil. Aber wenn sie das schaffen, da durchzugehen und ich meine, jede Krise lehrt einen neue Dinge. Also ja, wenn ich durch eine Krise gehe, muss ich Fertigkeiten entwickeln, um mit dieser Krise irgendwie einen Umgang zu entwickeln und ich muss neue Dinge lernen, ich muss Krisenmanagement irgendwie lernen. Da funktionieren Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die für Normalzustände geschrieben sind, oft nicht mehr. Und da muss man eigene, ah, okay, jetzt habe ich so, ah, jetzt mache ich mal so, oh, ich probiere es mal so, oh, nee, hat nicht geklappt, okay, ich probiere was anderes. Also man ist ja ganz schön gefordert und wenn man das erfolgreich meistert, dann wächst man da ja dran. Also ne, man hat sowohl mehr Fähigkeiten in sich, mal Erfahrung in sich und die eigene Resilienz, die wächst dann einfach. Und ich glaube, das ist ein richtig großer Unterschied. Und gleichzeitig natürlich auch, wenn wir das wirklich als innere Haltung haben, dass Krisen zum Leben dazugehören, dann ja, und nicht denken, okay, da ist jetzt eine Krise, scheiße, mich hat es erwischt und jetzt ist vorbei und ich bin die Einzige und ich ich vergrabe mich eigentlich in so einem Opfermodus, was temporär absolut angebracht ist manchmal. Aber da dürfen wir auch dann irgendwann wieder rauskommen, weil wir eben, wenn wir das ganz klar haben, wir können die Krisen des Lebens nicht vermeiden. Also es ist auch total ungesund. Also wenn mir jemand erzählt, ich hatte noch nie eine Krise, dann gehen bei mir eigentlich die Alarmglocken an. Ja, also weil da dann eher Vermeidungsstrategien wahrscheinlich da sind und dieser Mensch lebt nicht richtig. Also warum lebst du nicht richtig? Und wir können einfach Krisen nicht vermeiden in unserem Leben. Aber wir können uns eben darauf vorbereiten, dass sie geschehen und dass wir einen Umgang damit finden und dass danach das Leben auch oft weitergeht. Und selbst wenn es richtig schlimme Krisen sind, und ich meine, die habe ich ja eben in der Praxis, begleite ich die ja. Und auch wenn man als Klientin innerhalb der Krise das Ende nicht sehen kann, es ist eben umso wichtiger, dass man sich den Blick von außen manchmal holt und die sagen, hey, die Krise wird vorbeigehen. Und lass uns mal gucken, wie es aussehen könnte, wenn die Krise vorbei ist. Ja, also da gibt es unheimlich viele hilfreiche Dinge, die einem dabei helfen können, durch so Krisen durchzugehen. Aber ich glaube, diese innere Haltung macht schon auch einen Unterschied, dass wir annehmen, es wird immer Krisen geben. Ist ja genauso, in der Kinderbegleitung, wir hoffen immer, dass wir unseren Kindern irgendwie Leid ersparen können. Und ich kann dir versprechen, wenn die anfangen zu laufen, oder die anfangen laufen zu lernen, dann fallen die ständig hin. Ja. Und sie weinen und sie werden sich wehtun. Und das Wichtige ist, nicht sie am Laufen zu verhindern, sondern sie durch diesen Schmerz zu begleiten und ihm beim Aufstehen dann später wieder zu helfen. Ja, ihn mitfühlend ein Pflaster draufkleben, sagen, hey, das tut ganz schön weh bestimmt. I see you. Und wenn es wieder geht, komm, ich gebe dir eine Hand und dann stehst du halt wieder auf. Ja, das fängt ja schon ganz früh an. Und stell dir vor, wir würden diesen Schmerz unseren Kindern ersparen wollen und sie daran hindern, laufen zu lernen. Das wäre doch schrecklich. Ja, also wir werden unsere Kinder nicht, also natürlich, ich will genauso wenig, dass meine Kinder irgendwas Schlimmes erleben. Absolut nicht. Und gleichzeitig, meine Kinder haben auch teilweise schon schlimme Sachen irgendwie erlebt und ich habe gemerkt, wow, sie sind da durchgekommen und sie hatten Tools, sie wussten, was sie danach tun können. Sie haben sich Hilfe geholt, sei es bei uns Eltern, sei es bei anderen, sei es in der Therapie. Und so kann ich meine Kinder gut ins Erwachsenenleben schicken. Und wir beide, also wir alle wissen, Krisen gehören dazu. Und man kann sie meistern und man kann sich Hilfe holen. Es gibt eine eigene innere Stärke. Das Leben ist nicht vorbei.
Ja, Wahnsinn. Oh, das berührt mich total. Und ja, finde ich auch nochmal ganz hilfreich, auch nochmal im Blick auf meine eigene Krise. Ich habe während dieser Krise an meinem Tiefpunkt tatsächlich ein Lied geschrieben. Da geht es darum, mein Leben ist vorbei quasi. Also das ist dieses Gefühl, ich finde das so toll, wenn man, genau wie du sagst, diese innere Haltung, das gehört dazu, kann man mit diesen Gedanken und Gefühlen, es ist jetzt vorbei und so ganz anders umgehen. Und deswegen fand ich das auch so hilfreich und berührend, dass du deine eigene Krise eben auch geteilt hast. Im Newsletter auf Instagram hatte ich es gesehen, das hat mich so berührt, weil ich selber auch immer wieder so Schamgefühle hatte, weil ich das Gefühl hatte, ich habe voll irgendwie was falsch gemacht, weil ich jetzt in dieser Krise stecke. Aber wenn man diese Haltung hat, das gehört einfach dazu, das verändert so viel. Und da hat man auch einfach ja auch wieder ein Stück Selbstwirksamkeit, dass man selber entscheiden kann, wie gehe ich jetzt mit dieser Krise um. Und, und auch eben, es kann einem auch Mut machen, wenn man andere Menschen erlebt, die ihre Krise teilen, die selber auch sich mehr damit zu zeigen. Und das schafft ja auch wieder Verbundenheit.
Ja, absolut. Also und das war zum Beispiel, ich meine, das war jetzt nicht, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe dann im Nachhinein erst erfahren, als ich dann selbst, nachdem ich all meinen Mitarbeiterinnen kündigen musste, weil es einfach finanziell nicht funktioniert hat, habe ich das eben transparent gemacht und das war irgendwie für mich ganz logisch, dass ich davon erzähle, weil es würde irgendwie auch total komisch sein, wenn ich einfach verschwinde. Und also es war für mich, das war für mich irgendwie gar keine Option. Ich habe erst nachher so in den ganzen Reaktionen, die ich bekommen habe, gemerkt, dass viele verschwunden sind und diese Krisen eben gar nicht nach außen sichtbar gemacht haben oder versucht haben, im Hintergrund zu kämpfen. Und ich weiß, dass, ne, das letzte Jahr war für viele richtig, richtig hart. Und es ist jetzt teilweise auch immer noch. Und einige davon machen ihren Struggle nach außen sichtbar und ganz viele aber eben nicht, aus genau den Gründen, was du gesagt hast. Und das ist jetzt auch kein, das ist total menschlich, weil man sich ja total verletzlich zeigt. Und das braucht natürlich auch eine gewisse innere Resilienz. Also ich habe mich damit gezeigt, hey, ich hatte was vor und ich bin gescheitert. Ja, ich habe was gewagt. Und es hat nicht funktioniert. Ja, und das muss man erstmal auch halten können. Und was dann aber wirklich entstanden ist, also ich glaube, das war der Newsletter, auf den ich am allermeisten Reaktionen bekommen habe. Lange, also wirklich richtig, richtig lange E-Mails. Richtig, richtig viele lange E-Mails von Menschen. Also ne, das, viele Menschen kennen mich ja, aber ich kenne sie nicht. Also von Menschen, die ich überhaupt nicht kannte, die mir erzählt haben, bis in welchen Winkel der Erde meine Arbeit irgendwie Menschenleben verändert hat. Was durch meine Arbeit sie irgendwie mitgenommen haben, wo sie Mut gefunden haben. Und das hat mich tatsächlich selber so getragen. Also das war ein Teil meines Netzes, was mich aufgefangen hat, ne? Abseits von meiner Familie, meinen Freunden, Freundinnen, meiner Therapie, die ich in der Zeit sehr mit hoher Frequenz aufgesucht habe, war das ein großer Teil. Also, weil das ja auch manchmal gar nicht so, mir ist das manchmal gar nicht so bewusst, was für eine Reichweite ich mit meiner Arbeit habe. Ja, wenn mir dann jemand erzählt, in Namibia habe ich diese SOS-Übungen weitergegeben und dort habe ich die Rückmeldung bekommen, dass das und das dadurch verhindert werden konnte oder was verändert hat, wo ich denke, oh, krass. Ja, oder also und hier vor meiner Haustür oder also so viele Sachen, die meine Arbeit irgendwie in Bewegung gebracht hat. Und es hat mich so motiviert, nicht aufzugeben. Ja, weil ich gemerkt habe, hey, das ist es so wert, dran zu bleiben. Und ich wurde so getragen von diesen Menschen, denen ich mich geöffnet habe. Und ich habe wirklich keinen einzigen blöden Kommentar irgendwie bekommen, also auch auf Instagram. Also ich glaube, das direkteste, was ich da irgendwie bekommen habe, war, naja, hast halt ein scheiß Marketing. Ja, das war irgendwie bitter, hat in die Wunde gepiekst und ja, die Person hatte recht. Also ich meine, ganz offensichtlich hatte ich irgendwie kein optimales Marketing. Ne? Also sonst hätte das ja, also ich denke, das war ein Teil der Gründe oder sowas. Und das war hilfreich. Das hat, ja, Kathi, kümmere dich um dein Marketing. Und da bin ich zwar immer noch auf dem Weg, weil ich mich immer noch nicht mit diesem marktschreierischen Marketing anfreunden kann und ich da immer noch so meinen Kathi-Weg irgendwie finde und auf dem Weg bin und damit aber irgendwie auch ganz gut fahre. Ja, also dieses Teilen, es war keine überlegte Aktion, das war für mich irgendwie der nächste, also ja, der war nicht durchdacht, der war einfach aus dem Moment heraus und hat gleichzeitig so eine enorme Wirkung für mich selbst gehabt. Ich habe mich so getragen gefühlt, habe so viel Unterstützung angeboten bekommen, womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Und das ist vielleicht wirklich auch so was Mutmachendes, ne? Also was ich auch immer wieder bei KlientInnen erlebe, die in Krisen irgendwie sind und wo die Scham so groß ist, sich ihren FreundInnen zuzumuten oder Familienmitgliedern und die dann denken, ich muss das irgendwie selbst für mich hinbekommen. Und wo ich dann immer wieder zurückfrage, ja, aber wenn du wüsstest, dass es deiner besten Freundin richtig scheiße geht, wie wäre das für dich? Naja, ich will, dass die mir das erzählt, natürlich. Und ich will für die da sein. Ich will sie unterstützen. Ich will sie in den Arm nehmen, auch wenn ich vielleicht gar nicht an der Situation was verändern kann. Aber ich will doch nicht, dass die da alleine für sich leidet. Ich will doch da sein. Ist doch meine Freundin. Und auch, ne, aus dieser Richtung ist das ganz oft irgendwie klar. Aber sich selbst damit anderen zuzumuten und Hilfe anzunehmen, das ist ja dann auch schon wieder oft was, was gut in der Therapie behandelt werden könnte. Ja, also warum kann ich so schlecht Hilfe annehmen? Warum fällt es mir so schwer, mich mit Krise zu zeigen? Es ist total spannend, sich da dann mal mit zu beschäftigen und zu gucken, was steckt denn da eigentlich dahinter?
Ja. Ja, und ich finde, deine Arbeit ist auch einfach unglaublich kreativ. Und in diesem Podcast geht es ja normalerweise hauptsächlich um Kreativität. In Bezug auf Krise jetzt, welchen Stellenwert hat denn Kreativität da für dich?
Also inmitten der Krise war ich erstmal, glaube ich, überhaupt nicht in der Lage, irgendwie kreativ zu sein. So in den schlimmsten Tagen, da war ich eher selber in so einem Funktionsmodus und habe mich um mich gekümmert, habe mir viel Co-Regulation organisiert und bin dann in meinen Macherinnen-Modus aber auch relativ schnell wieder gekommen. Ich weiß, dass für viele Menschen in der Krise Kreativität ein Ausdrucksmittel ist, um diese Krise, um das nach außen zu transportieren, was eigentlich im Inneren los ist. Ne? Du hast dieses Lied geschrieben, hast du gesagt, andere malen, und das mache ich auch viel mit KlientInnen, dass wir gucken, wie kann das, was im Inneren ist, in den Ausdruck nach draußen gebracht werden. Ich glaube, mein kreativer Ausdruck ist da tatsächlich das Reden, also dass ich da viel, also Kreativität ist da ja ein Hilfsmittel, um etwas in den Ausdruck bringen zu können. Ich habe einen sehr direkten Zugang zu meinen Gefühlen und kann die in Worte fassen und ausdrücken. Und für mich ist es dann eher, also wenn ich zum Beispiel Bücher schreibe oder ja, auch im Grunde ist ja auch Produktentwicklung ein kreativer Prozess, der kam dann auch irgendwann wieder, der aber gemischt war mit okay, ich bin jetzt hier alleine wieder als Solo-Selbstständige, wie bekomme ich das hin? Also da gab es, ich würde sagen, da wurden der Kreativität sehr klare Rahmenbedingungen gesetzt. Was gut war in dem Augenblick, ne? Also ich glaube, ich habe mein Unternehmen jetzt wieder so aufgestellt, dass ich es tatsächlich gut alleine führen kann und trotzdem meine Angebote weiter in die Welt bringen kann. Und da steckt ein Teil davon war Kreativität. Und ich habe mir da ein Coaching zum Beispiel für geholt, die mich ein bisschen aus meiner Starre dann auch rausgeholt hat. Und ich hatte eine Idee hatte, wie ich irgendwas machen wollte. Und dass meine Coachin, die hat einfach gesagt, ja, und ich möchte, dass du mal anders denkst. Und damit ist was losgelöst worden. Und dann ist mein Gehirn einfach, ja, durfte es freidrehen und eben in so einen kreativen Prozess kommen. Aber das hätte ich ohne die Begleitung, hätte ich das nicht geschafft. Also, ne, zum Beispiel ist dadurch dann dieser Mitgliederbereich jetzt entstanden, wo ich sowohl eine klare Struktur habe mit festen Angeboten und gleichzeitig, was mir in meiner Arbeit total wichtig ist, dass ich eben generell meine Kreativität, die ich habe, umsetzen kann und nicht immer wieder neue Produkte machen muss. Also ich will ja nicht einen Laden haben, wo 5000 Produkte irgendwann da sind und niemand weiß, was ist denn jetzt eigentlich, wo fange ich denn an und was, das ist so Tante-Emma-Laden hier. Sondern es ist ja notwendig, dass es irgendwie übersichtlich bleibt. Ne? Und jetzt gibt es eben diesen Mitgliederbereich für die persönliche Entwicklung, wo es eben diese festen Tools gibt, in Level 1 die nervenstarken Tools. Und dann gibt es eben den Bereich von nervenstark verstehen in Level 2, wo man dann tiefer eintauchen kann, wo ich jeden Monat ein neues Video aufnehmen kann. Und habe dann total Spaß dran. Und gleichzeitig weiß ich aber, ich habe auch total Spaß an Live-Veranstaltungen, wo es so um persönlichen Wachstum geht. Und da bin ich eigentlich so in meiner vollen Kraft und Stärke. Und dafür habe ich dann eben Level 3 entwickelt, wo es zweimal im Monat Live-Veranstaltungen gibt, wo wir richtig so ein Deep Dive machen, wo es um Verkörperung geht. Ne? Nervenstark verkörpern heißt dieser Bereich. Und so habe ich irgendwie meinen eigenen Raum für Kreativität. Also ich habe selbst den Rahmen für meine eigene Kreativität geschaffen, weil meine Kreativität einen sicheren Rahmen braucht. Sonst hat die so gar keine Begrenzung. Und dann ist es für mein Nervensystem auch nicht so super hilfreich.
Mhm. Ja, und ich finde auch diese klare Struktur, die wirkt ja auch wieder regulierend auf das Nervensystem der Menschen, die sich damit beschäftigen. Ne? Also ich finde, das macht echt viel aus.
Mhm. Ja, absolut. Und gleichzeitig gibt es diese zweite Schiene, wo ich auch wiederum viel Kreativität in die Produktentwicklung stecken kann. Es gibt diesen ganz klaren Weg von großer Nervensystemkurs, der allein für sich schon irgendwie ein gutes Werkzeug ist. Ne? Also wenn man nur diesen großen Nervensystemkurs macht, dann hat man richtig gutes Wissen, was ganz viel für sich verändern kann. Und darauf aufbauend gibt es aber dann eben das SOS-Basistraining oder dann in 2027 dann das SOS-Training mit und ohne Zertifizierung, wo es auch so einen ganz klaren Weg gibt. Und gleichzeitig habe ich mir diese Möglichkeit offen gehalten, mit dem großen Nervensystemkurs darauf aufbauen, kann es ja auch noch andere Workshops geben. Ja, also ne, wenn ich zum Beispiel das Thema Kreativität oder Krise mit diesem ganzen Nervensystemwissen behandle, dann kann ich da einen kleinen Workshop machen. Wer den großen Nervensystemworkshop schon den Inhalt schon weiß, für den reicht dieser kleine neue Input, um das Thema Krise oder Kommunikation oder Kreativität oder was auch immer aus einem ganz neuen Blickwinkel sehen zu können. Und das mag ich auch, ne? Also ich selber brauche ganz viel Struktur und darin aber die Möglichkeit, auch in meinem Rhythmus kreativ sein zu können. Es muss okay sein, dass ich dann irgendwie mal abtauche und trotzdem irgendwie diese Struktur da bleibt. Und gleichzeitig, wenn ich Bock habe, irgendwie einen neuen Workshop zu machen, dann will ich einen neuen Workshop machen.
Ja, mega. Mhm. Das klingt auch sehr nach Flow.
Ja, und das hat aber auch eben seine Zeit gedauert, mich darin kennenzulernen. Ne? Wie arbeite ich am liebsten? Was sind die Dinge, die mir Spaß machen? Und was brauche ich dafür, damit ich möglichst viel von den Spaßdingen auch in meinem Arbeitsleben habe? Ja, also Selbstständigkeit hat ja viele Vorteile. Man kann sich sehr viel selber gestalten und gleichzeitig hat Selbstständigkeit eben auch ganz viel für mich Nervarbeit, ja. Also Buchhaltung, was für Regeln man alle einhalten muss. Stichwort ZFU, dass das alles rechtskonform ist, wenn man irgendwelche Verträge macht, wenn man Produkte verkauft und Mehrwertsteuer und pipapo. Mhm. Sein Controlling im Blick behält, die Finanzen im Blick behält, ein Learning aus der Krise, da noch mehr den Fokus drauf zu legen. Das sind alles Dinge, die machen mir keinen Spaß, ehrlich gesagt. Mhm. Und trotzdem müssen sie ja gemacht werden. Mhm. Und das aber für sich auch rauszufinden. Ja, und alles klar, ich bin bereit, so und so viel Zeit im Monat für Nervsachen aufzubringen, die mir aber gleichzeitig eben diese Struktur geben, um den Rest der Zeit einfach mir mein Leben wirklich so gestalten zu können, wie es mir Freude macht.
Mhm.
Und das dauert. Also das ist jetzt nicht von heute auf morgen so entstanden, dieses Wissen und was ich irgendwie brauche. Und Krisen waren tatsächlich oft ein Motor, in die Veränderung zu kommen. Also blieb mir ja nichts anderes übrig, als in die Veränderung zu kommen.
Mhm. Also der Leidensdruck ist dann oft am Ende eine Chance, sozusagen.
Ja, für mich schon irgendwie. Also ich bin tatsächlich, würde ich sagen, aus allen Krisen stärker rausgegangen. Und gleichzeitig hätte ich mir keine der Krisen freiwillig ausgesucht.
Hm. Ja. Wow. Oh, Wahnsinn. Also so viel Wertvolles und Hilfreiches in diesem Gespräch. Vielen, vielen, vielen Dank. Das war wirklich toll.
Sehr gerne.
Ich stelle eigentlich immer eine Abschlussfrage. Du hast jetzt zwar schon ganz viel gesagt zum Thema Krise, aber vielleicht hast du ja trotzdem noch Lust, an alle Menschen, die gerade zuhören und die gerade in einer Krise stecken, vielleicht hast du für die eine kleine Abschlussbotschaft.
Ich weiß, dass es manchmal viele total demotiviert, wenn sie von meinem Umgang mit Krisen hören. Also, weil ich eben, ne, ich habe 20 Jahre richtig gute Traumatherapie hinter mir. Ich habe einfach eine gute Resilienz. Ich bin eine Macherin. Ich habe immer Lösungen. Ich finde immer Lösungen für irgendwas. Und das bin ich. Ja, das ist nicht unbedingt der Weg, den andere gehen müssen. Und es ist völlig in Ordnung, dass dein Weg anders aussieht. Es ist auch völlig in Ordnung, wenn du an Stellen zwischendurch einfach auch aufgibst, zum Beispiel. Also ich glaube, das ist auch total wichtig. Ja, das ist, also es ist eine kluge Entscheidung. Manchmal ist es eine kluge Entscheidung, aufzugeben. Und ich meine, das ist schmerzhaft. Und gleichzeitig auch danach geht's weiter.
Ja, oh, vielen Dank. Ja, ich finde auch, im Aufgeben kann auch die Chance stecken, zu erkennen, was wirklich wichtig ist.
Mhm.
Und auch Mut erzeugen. Also ich finde, das kostet echt sehr viel Mut, aufzugeben, loszulassen.
Mhm.
Ja. Vielen, vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Und ich verlinke natürlich deine Seite in den Shownotes, wo man alle deine Angebote, deine Bücher, deine Kurse und Workshops finden kann. Und ja, ich kann das wirklich nur empfehlen. Falls ihr das noch nicht kennt, geht auf die Seite und schaut euch das an. Es ist wirklich so wertvoll.
Das war's für heute mit Chaos, Kunst und Muttermund.
Der Podcast für Kreative.
Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.
Nochmal.